Liebe Geschwister, was sollen wir hierzu sagen? Haben wir schön miteinander? Nein, sehr schön. Und nun auf besonderen Wunsch, ganz nach meinem Herzen, Thema Stiftshütte. Und zwar einmal genau, nicht schon in der ersten Morgenstunde, einmal genau, wie die Hütte in allen Einzelheiten wirklich alles enthält, was in der Hütte unseres Menschenleibes, der zum Abbruch bestimmten Menschenleibhütte, in Beweglichkeit, Lebensformen vorhanden ist, andererseits wieder dargestellt ist in der befestigten, sicheren Gestalt eines Bauwerkes. Passend schon, so wie diese Hütte konstruiert ist, dass sie zum Glück möglichst rasch abgebrochen werden kann. Warum sage ich zum Glück? Stellen wir uns vor, Adam und Eva wären Gott nach dem Fall Gott zuvor gekommen und hätten was gemacht? Und wären sofort in die Mitte des Gartens gesprungen und hätten gegessen vom Baum des Lebens, von welchem sie vorher eben nicht gegessen haben, vor lauter Angst vor dem zweiten Baum. Deshalb konnten sie sündigen. Gott zuvor gekommen wären und vom Baum des Lebens gegessen hätten, was wäre dann passiert? Dann hätten sie im gefallenen Zustand nicht sterben können, unendlich leben müssen. Furchtbar, nicht ausdenkbar. Mit diesem Hinweis hat ein Bruder einmal, einen sterbenden Bruder, der nicht sterben wollte, der noch leben wollte, gesagt, auf das hingewiesen. Ja, möchtest du in diesem sündigen, unheimlichen Zustand in dieser Welt unendlich leben? Da ist er da erschrocken. Und dann war er geheilt vor falscher Angst und falscher Vorstellung. Wie immer, und darauf kommt es uns und besonders den davon, in erster Linie an, dass wir unseren himmlischen Vater, den wir jetzt zweimal schon im Gebet mit Abba, lieber Vater, anreden durften, verherrlichen dürfen durch Jesus Christus und noch im Heiligen Geiste. Und zwar allein aufgrund seines geschriebenen Wortes und des Geistes, der dieses Wort gezeugt hat, nicht nur inspiriert. Und er allein, dieser Geist, der Heilige Geist, kann uns nun diese vorerst in Menschenworten geschenkten Gottesoffenbarungen erklären, enthüllen. Wir bewegen uns Schritt für Schritt im Worte Gottes, unserer Bibel. Grundtexte, Hebräisch und Griechisch, besonders was das Neue Testament, mit allen Varianten der Lesarten, hat Gott uns etwas zu sagen. Genauso wie unsere Musikkomponisten sich auch erlaubt haben, verschiedene Varianten über das gleiche Thema niederzuschreiben. Stimmt's? Ja. Um das Ganze nur einigermaßen auch überhaupt bezeugen zu können.
Mir fehlte noch die Dekoration. Wenn wir das Wort Stiftshütte kennen, ist das die Übersetzung von Martin Luther. Insofern nicht biblisch, aber insofern berechtigt, als alle Materialien, die zu diesem Bau nötig waren, vom Volke Israel gestiftet worden ist. Also geschenkweise, ohne jede Gegenleistung. Der Geist Gottes bezeichnet diese Hütte als Zelt der Zusammenkunft des Volkes, besonders bei den Festordnungen Gottes, Zelt der Zusammenkunft zwischen Gott und Mose im Allerheiligsten. Und das Allerheiligste wird genannt, Elberfelder übersetzen, Sprachort. Die Fürsten in unserer Welt hatten nebst ihrem Thron auch den Audienzsaal, wo sie ihre untergebenen Fürsten in Audienz empfingen, um Zwiesprache zu halten. Also Sprachort, allerheiligste Stätte, Zwiesprache zwischen Gott und Mose, zwischen Gott und Aaron. Zelt der Zusammenkunft, hebräisch Zelt der Moadim, deshalb erwähnenswert und wert zur Kenntnisnahme, Zelt der Moadim, weil eine der Zweckbestimmungen Gottes in Bezug auf die Himmelslichter, das große Licht und das kleine Licht und auch die Sterne, sind unter anderem bestimmt für die Moadim. Moadim übersetzt die Elberfelder einfach bestimmte Zeiten. Und wir werden belehrt in den Kapiteln, in welchen Gott seine Festordnungen bezeugen lässt, dass diese Feste Gottes, was die Zeitfristen und die Zeitpunkte betrifft, Moadim genannt werden. Die Festzeiten, Zeitpunkte und Zeitfristen, also Vorabend des Passa, Passa, Schlachten des Lammes, ein Abend, folgende 7 Tage, also eine Siebnerzeit von Tagen, Fest der ungesäuerten Brote, sofort anschließend. War jemand von uns in Israel diese Tage während dem Laubhüttenfest? Du warst da, aber nicht dieses Jahr.
Dieses Jahr nicht.
Ja. Es war Neumond Anfang Oktober. Am anderen Tage war der erste Tag ab Neumond, also Abend, nicht beginnt es wieder, Neumond. Der andere Tag, Posaunenfest. Erste ab Neumond. Genau, nicht erst vom siebten Monat. Es ist der siebte Neumond, Mondumlauf, seit Passa. Siebter Neumond. Der andere Tag, Trompeten- oder Posaunenfest. Am zehnten Tage ab Neumond war Yom Kippur, Versöhnungstag, Versöhnungsfest. Und am 15. Tage ab Neumond, da war gerade der Vollmond am 14. da, und am anderen Tage, am 15. begann das Laubhüttenfest. Das dauerte wieder 7 Tage, jetzt kürzlich in Israel. Und dann kam der achte, der große Tag, des Laubhüttenfestes, der wurde ja in Israel jetzt, wie ich gehört habe, wunderbar, ganz gewaltig gefeiert. Wer hat mir das gerade frisch erzählt? War dabei? Ah ja, der Bruder, ich weiß mal nur den Vornamen, er schreibt sich gerade so gern Hebräisch, Yochanan, wie heißt er noch? Was?
Kollwitz,
jawohl. Der hat mir von der, wie heißen die? VW Ort Wolfsberg oder wie der heißt, nicht? Da wohnt er extra, der kam gerade zurück von diesen Festen in Israel und sagt mir, Bruder Muhl, also eine solche Herrlichkeit in Israel, in Jerusalem und dann diese christliche Botschaft in Jerusalem, wie da zusammen gefeiert worden ist und jetzt noch die Tage des Laubhüttenfestes und der letzte große Tag des Laubhüttenfestes, der achte Tag. Ja. Und diese Zeitpunkte, haben wir gemerkt, richten sich genau nach Stellung von Mond und Sonne oder von Sonne und Mond, Sonne, Mond und Sterne, Planeten und alles sind der Originalchronometer Gottes, an welchem er seine bestimmten Zeiten der Festordnungen vorerst in Israel nach den Buchstaben, buchstäblicher Neumond, buchstäblicher Vollmond, Stellung zur Sonne und so weiter. Aber wer ist denn die wahrhaftige Sonne? Gott, der Herr, ist Sonne. Das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft und so weiter. Und was den Mond betrifft und die Sterne, Zeichen für die Beherrschaft, für die Herrschaft der Finsternis. Aber hier zurück, Stiftshütte, Zelt der Zusammenkunft, Zelt der Moadim, einziger von Gott bestimmter Ort, wo die Festordnungen Gottes, die Moadim, nur hier gehalten werden durften und sonst nirgends. Nur hier. Zelt der Moadim, Zusammenkunft. Also was wir hier haben, ist auch eine der Moadim. Zusammenkunft, was gibt es da alles? Nehmen wir Lateinisch. Con. Ne? Konferenz. Kongress. Congregation, die Engländer. Ne? Und dann... bitte? Konjunktion der Gestirne. Ne? Wenn Gestirne zusammentreten, Planeten bei der Sonne und so weiter, ja, und das sind diese Konjunktionen, die sichtbaren da oben, zeigen an, dass jetzt am Throne Gottes große Versammlungen sind und auf der Erde auch, in Israel nach den Buchstaben. Also, Zelt der Zusammenkunft. Ist das mehr wert als Stiftshütte von Martin Luther? Ne? Ganz gewaltig. Wie heißt denn Zusammenkunft im Griechischen? Ist jemand ein Jude unter uns? Man kann ja nie wissen, nicht wahr? Ne? Woher wir irgendwie kommen. Noch, ne? Also Griechisch? Nein, in Grieche. Syn, Griechisch. Das lateinische Kon heißt griechisch Syn. Also Synagoge, Synagoge heißt Zusammenkunft. Eine Synagoge, nur griechisch. Interessant, dass ausgerechnet die Juden, und je frömmer sie sind nach dem Gesetz, alles griechische, hellenistische ablehnen. Nicht? Ausgerechnet den Ort ihrer Zusammenkünfte griechisch gewählt haben. Und nun, das Wort Gottes, Stiftshütte kennen wir, wie sie beschrieben wird im Alten Testament, Zelt der Zusammenkunft. Wer weiß noch, wie heißt ein zweiter Name dieser wunderbaren Hütte Gottes unter den Menschen, dürfen wir sagen? Noch ein Name, auch gewaltig. Die Hütte des Zeugnisses. Griechisch heißt Zeugnis was? Martyrion. Also ein Märtyrer, da sind wir belehrt worden oder so geschult worden, bedeutet ein Mensch, ein Wesen, das um Gottes oder Christi willen geplagt wird, gepeinigt wird. Nein, das ist dann erst die Folge. Weshalb? Ein Mensch, der mit seinem ganzen Leben und Wort Zeugnis gibt, Jesus Christus ist mein Erlöser, der einzig Heilige Gottes. Dann ist er ein Märtyrer, ein Zeuge. Das wollen wir uns auch klar darüber werden. Aber womit muss ein Zeuge, ein Martyrer, ein Martyrion Jesu Christi rechnen? Ne? Ja. Dass er dann auch mal um dieses Namens willen leiden muss. Also beides da. Hütte des Zeugnisses. Nun schlagen wir auf, ja, vielleicht gerade das schönste, unglaublichste, Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Liebe Geschwister, was gehört denn alles zum Ersten? Brauchen wir gar keine Gedanken uns zu machen, das steht ja da. Denn das Erste ist vergangen, alles was vergänglich ist, gehört zum Ersten. Gehört auch der Tod zum Ersten. Ja, und der zweite Tod auch. Alles, alles. Posaune!
Halleluja!
Ah, du kannst ja. Jawohl.
Aber die ganze Schöpfung gehört zum Ersten.
Weil die, ja, natürlich. Alles, was in dieser vergänglichen Schöpfung an Gerichten und Fluch und Elend und Gottesferne und Blei und, das haben wir ja gelernt, vorhanden ist, ja, ist vergangen. Und wie viel macht Gott neu? Genauso wie er ganze Arbeit macht. Alles ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Und jetzt aber das Wunderschönste. Unser Gott in seiner Herzensdemut. Er ist nicht nur bereit, dass seine ganze Haltung, er will der Allergeringste sein von allen. Ja, Bruder Muhl, weißt du auch, was du sagst? Adolf Heller würde rufen: Ach du, Schriftbeweis. War Christus bereit, der Geringste von allen zu sein? Und der Sohn tut nichts, er habe es denn vorher den Vater tun sehen. Das ist auch nichts.
Halleluja.
Noch. Hopp.
Halleluja.
Ja, da immer noch nichts. Warte, wir müssen uns noch üben, liebe Geschwister. Ja. Also ist er auch hier bescheiden? Der, den weder die Himmel noch aller Himmel Himmel zu fassen vermögen, ist dann, wenn seine Schöpfung, das Alte vergangen, das Neue gekommen ist, bereit, mit was für einem Palast vorlieb zu nehmen? mit einer Hütte, oder da heißt es in der Anmerkung unten noch unter E oder Zelt, verliebt zu nehmen. Aber er ist überglücklich, warum? Weil er endlich inmitten seiner geliebten Menschheit wohnen darf, zelten darf.
Und in einem sündigen Herzen sogar.
Hey. Ja, ja, heute noch. Ja. Aber ich bin schon in der Vollendung, weißt du. Da wohnt er nicht mehr in sündigen Herzen, sondern in der Reinen.
Nicht mehr Schöpfung, nicht mehr Schuster, ich werde nicht mehr mit den Händen geschafft.
Aha,
aha. Sondern
ja, nur noch
Zeit.
Jawohl. Das ist die große Unschuld. Ja. Das gegenwärtige Vergängliche ist alles ein Werk der Hände Gottes. Nur Jesus Christus war von Gott dem Vater gezeugt und aus dem Mutterschoß Gottes geboren worden. Ist das ein Unterschied? Ein gezeugter Sohn und ein vom Bildhauer gemeißeltes Abbild vom Sohn, eine Statue, ist das ein Unterschied? Der eine hat Leben in sich selbst und das andere ist nur ein totes Abbild. So. Danke für den Hinweis. Und die neue Schöpfung? Du zeugst das All ins Leben. Wo steht das geschrieben? Nicht im Neuen Testament, sondern im Propheten Nehemia. Der Gott, der das All ins Leben zeugt. Übereinstimmend mit dem Wort des Apostels Paulus in Epheser 5. Frage nur 1 oder 2, ja, ja. Was steht dort? Bitte?
Das All ins Leben zeugen.
Dankeschön. Nochmal die Stelle.
1. Timotheus, Tag 13.
Bravo, Schriftgelehrter. Und entweder 1 oder 2. Er hat uns mitsitzen lassen mit Christus und unser Leben von Gott gezeugt ist mit Christus verborgen in Gott. Ja, wenn Gott mit einer Hütte, mit einem Zelt sich glücklich schätzt unter den Menschen nun in Herrlichkeit und Frieden und Gottseligkeit leben zu können, dann muss ja diese Hütte Gottes, das Zelt der Zusammenkunft, nichts Geringeres sein als ein schwaches Modell für die Hütte Gottes, in der er dann zelten will und wohnen will. Das war das Wort in Offenbarung 21, Vers 3. Die Hütte Gottes bei den Menschen. 2. Korinther 5, Vers 1. Und folgende. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus diese Hütte, diese Hütte zerstört wird, wir einen Bau aus Gott haben. Bitte, nicht nur von Gott. Wir einen Bau aus Gott, Eck, heraus aus Gott haben. wenn dieses irdische Haus, die Hütte zerstört wird, wir einen Bau aus Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht. Wir lesen, nicht mit Händen gemacht, wie folgt. Also nicht mit Menschenhänden gemacht, nicht mit Händen von Geschöpfen gemacht. Das reicht noch nicht an das heran, um was es hier geht. Wir lassen die Stelle aufgeschlagen, bitte dazu Hebräer 9. Dann haben wir die biblische Auslegung, was der Geist versteht unter dem Ausdruck nicht mit Händen gemacht. Hebräer 9, Vers 11. Christus aber, gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter oder Wohltaten oder Heilstaten Gottes, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, jetzt biblische Auslegung, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Also mit was für Händen nicht gemacht? Mit was für Händen ist denn die Schöpfung gemacht? Mit Händen Gottes. Alles seiner Hände Werk. Ne? Also, nicht mit Händen gemacht, heißt doch die ganze Schrift, ist nicht von dieser vergänglichen Schöpfung, sondern ist mit Christus verborgen in Gott. Denn woher kommt das Haus, das Gott schon für uns bereitet hat, wenn diese Hütte abgebrochen wird? Aus Gott heraus ist das mit Händen gemacht, was aus Gott herauskommt. Aha. Das ist alles gezeugt aus, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Haben wir ein Haus nicht mit Händen Gottes gemacht. In der Kraft eines aus Gott. Wir lesen weiter, Kapitel 5, 2. Korinther. Denn in diesem freilich seufzen wir uns sehnend mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. Jetzt heißt es hier, Behausung, die aus dem Himmel ist. Ja, aber der Himmel gehört doch noch zu dieser Schöpfung. Aber der und die Himmel dieser gegenwärtigen Schöpfung als Werk der Hände Gottes sind nur von Gott aus sich herausgestellte Schöpfungsgebiete. Wo ist denn der Originalhimmel vorhanden, um den es hier geht? Der Originalhimmel ist in Gott, mit Christus in Gott. Alles, was in der Schöpfung ist, die Himmel als Wohnräume für Geister, die Erde als Wohnraum für die Menschen, die Bewohner der Himmel, die Geister, die Bewohner der Erde, die Menschen, alles ein Werk der Hände Gottes. Von dieser Schöpfung. Und alles, was Gott in dieser Schöpfung, Wohnräume und Bewohner, aus sich herausgestellt und zur Darstellung gebracht haben, hat, ist im Original in unendlicher Herrlichkeit in ihm vorhanden und verborgen. Ah. Bitte noch einmal Hebräer 9, ein anderer Zeuge. In Bezug auf diesen Himmel, wo Gott, den Gott selber darstellt. Vers 24. Denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, also auf der Erde, und gibt es im Himmel ein himmlisches Jerusalem jetzt? Jawohl. Gibt es dort einen Tempel? Und eine Hütte, jawohl. Aber sind die mit Händen gemacht noch? Jawohl, ja, in dieser Schöpfung in den Himmel. Und da ist Christus weder da eingegangen, ne? Er war ja da unten ein Jude, er durfte nur in den Vorhof, so, ne? Er war kein Levite, ne? Und da oben ist auch so eine Sache in den Himmel, aber wo ist er zu Hause? Und jetzt lesen wir, wo ist er denn hineingegangen? Hebräer 9. Christus, denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, in dieser Schöpfung, die mit Händen Gottes gemacht ist, ein Gegenbild des Wahrhaftigen. Aha, das ist die Rede jetzt vom Wahrhaftigen, Wesenhaften, nämlich, sondern in den Himmel selbst. Das ist der Originalhimmel, der ist in der Unendlichkeit Gottes, der in einem Licht wohnt, wo niemand zukommt, in seiner Unendlichkeit. Und mitten in dieses unzugängliche Licht hat die Gnade Gottes uns versetzt, mit Christus in Gott hinein. Also wo sind wir schon zu Hause, nach dem inneren neuen Menschen? Mit Christus im Himmel selbst.
Halleluja!
Oh. Und doch sitzen wir noch hier. Nein. Wo sind wir? Hinversetzt. Bitte. Das sind die Glaubenswerke, die Gott bei uns wirkt, dass wir die unmöglichsten Verheißungen, wie wir sind schon versetzt dorthin, wo Christus ist, in das unzugängliche Licht des Herzens Gottes. Dorthin sind wir versetzt. Dort sind wir in den wirklichen göttlichen Ruhestand versetzt.
Halleluja!
Ja. Also schön, ich brauche nur einen anzuvisieren, dann funktioniert es. Herrlich. Weiter. Wir sehen uns mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist. Dem Originalhimmel. Gott. Aus Gott, haben wir gelesen. Heraus. Überkleidet zu werden. Da wir ja, oder so wir anders, wenn wir auch gekleidet sind, nicht nackt erfunden werden. Das heißt, ohne Gott, ohne Christus. Das ist nackt. Ne? Wann haben die ersten Menschen entdeckt, dass sie nackt sind? Als sie sich selber getrennt haben vom Zustrom der Gemeinschaft mit Gott. Das heißt nackt, geistlicherweise. Denn wir freilich in der Hütte seufzen beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, dass die Entrückung, damit das Sterbliche gerade verschlungen werde vom Leben. Ah. Was geschah denn auf Golgatha? Punkte verschlungen werden, oder? Ja. Aha. Als Satan meinte auf Golgatha, er habe jetzt definitiv den Heiligen Gottes verschlungen. Seine Seele ausgeschüttet in den Tod, in die Gewalt Satans. Ist was passiert? Da hat der Heilige Gottes den Tod verschlungen. In Sieg, in Ewigkeit. Wann hat Satan das gemerkt? Zum Glück erst, als es zu spät war.
Für ihn.
Für ihn, ja. Wo haben wir hier eine Sonntagsschulgeschichte, wo das dargestellt ist? Wer hat den Tod verschlungen? Der Heilige Gottes, nicht? Ja, kann denn der Heilige Gottes das Unreinste, Todesgeruch verbreitendste, was es gibt, verschlingen. Was hat Christus zu tun mit dem Belial? Was hat das Licht zu tun mit der Finsternis? Erst als sich der Heilige Gottes zur Sünde der ganzen Welt hat machen lassen, da wurde, ja, Sonntagsschulgeschichte, ganz kurz. Was? Pharao, komm du hierher, erzähl das.
Aber ich passe genau auf, was du sagst.
Ja.
Gut.
Das habe ich nicht so gern, aber.
Deshalb sage ich ja. Ja, das war ja so. Der Aaron und der Mose, die sollten ja zu Pharao gehen und sollten erleben oder fordern, dass der Pharao sie laufen ließ, dass das Volk Israel ausrücken konnte. Und da hat Gott ihnen gesagt, nimm deinen Stab, Aaron, und lass ihn fallen, und er wird dann zu einer Schlange. Und das hat er noch getan, und der Pharao war entsetzt, ließ seine Zauberer und seine Mächtigen kommen und sagte zu ihnen, schau da, was die da machen. Und die nahmen ihren Stab und ließen ihn fallen, und es wurden 12 Schlangen draus. Die konnten dasselbe machen.
Wer triumphiert jetzt? Der Pharao.
Sieht so aus. 12-1. Die Macht auf der Seite des Pharaos. Und Gott sagt zu Pharao, nimm deinen Stab.
Nee, halt.
Ne? Und der Stab von die Schlange von Aaron konnte alle 12 Schlangen auffressen.
Verschlingen. Während Mose in Verlegenheit war, der Pharao triumphierte nicht. Verschlang die Schlange des Mose alle Schlangen der Ägypter.
Der 13. Ne? Mach du weiter.
Komm, nein, stopp. Ja, komm, wir helfen einander.
Komm. Ja, ist ja an die Schluss, nicht? Der Sieg ist da. Und das ist das, was wir hier oft nicht verstehen in dieser Welt, dass hier so aussieht, als wenn Satan gewinnen würde.
Mhm.
Das ist das, wo die Leute dann verrückt werden und sich das Zweifel haben. Das ist unser Kampf immer, in unserem persönlichen Leben, dass wir meinen, ach, jetzt kommen wir nicht mehr durch. Es ist alles so finster um uns.
Mhm.
Und doch dürfen wir an dieser Geschichte uns immer wieder aufbauen. Gott siegt in Jesus Christus schon geschehen. Mhm. Wir sind versetzt in das Reich deines Sohnes.
Ich darf sagen, ich habe Dr. Kurt Koch einmal so vor 12 Jahren. Ich habe einmal den Dr. Kurt Koch, den wir alle kennen von seinen Büchern, und der sich ja in dieser Richtung viel Mühe gemacht hat, um Aufklärung zu geben über alle
Versuche,
okkulten Dinge. Und die sind ja gerade hier, die okkulten Dinge, die sind ja hier angesprochen.
Jawohl.
Die kamen ja, die holt ja der Pharao.
Mhm.
Da habe ich dem lieben Dr. Kurt Koch geschrieben, wir machen ja viel Aufklärung darüber, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sie auch ein Anreiz dazu sein könnten. Und dann habe ich ihm diese Stelle geschrieben, dass diese Probleme für mich, seitdem ich das begriffen habe, was hier bei dem Pharao zwischen Mose und Aaron und dem Pharao geschah, dass diese Probleme für mich keine Gültigkeit mehr haben. Das ist nämlich ein für alle Mal ist das zu Ende.
Alles verschwunden.
Mit dem nichts mehr zu tun.
Ja.
Weißt du,
ja.
Günther, du wolltest ja sagen, aber das habe ich mal dem Dr. Kurt Koch geschrieben. Ich habe zwar keine Antwort bekommen, aber ich bin überzeugt, gelesen hat es.
Ja, da bin ich nicht mal überzeugt.
Meinst du nicht? Weil deine Sekretärin.
Also. Gewaltig, Sonntagsschulgeschichte. Während der Pharao triumphiert, Satan, Mose in Verlegenheit ist, ja, sind wir ja blamiert, nicht? Hat die Schlange des Mose alle Schlangen der Ägypter verschlungen. Und das haben wir gestern gelernt, Nefesh, ergreift Aaron seine Schlange, in welcher drin alle Schlangen Ägyptens sind, nicht? Verschlungen. Beim Schwanze, und was hat er in seiner Hand? Wieder den Stab des Mose. Aber was hat er noch da drin im Stab? Alle Zaubermächte und Finsternismächte Ägypten, das heißt der ganzen Welt. So, und wen stellt denn Mose da? Keinen geringeren als Gott. Gott sprach zu Mose: Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht und dein Bruder Aaron ist dein Prophet. Und zu Aaron spricht er, zum älteren Bruder des Mose: Aaron, ich habe Mose zu deinem Gott gemacht und du bist sein Prophet. So steht geschrieben. Für wen ist also Mose ein Vorbild? Für Gott selbst. Ja, wen haben wir denn zu verstehen unter dem Stab, dem Hirtenstab des Mose? Hat unser großer Gott auch einen Hirtenstab? Wie heißt er? Jesus Christus. Weidet er mit ihm die Herden Gottes am Sinai und sonst überall noch bis zur Vollendung? Ließ er diesen Hirtenstab, Gott der Höchste, seinen heiligen Sohn einmal auf die Erde herabfallen, gleiten? Wurde er hier unten zur Sünde, zur Schlange? Wurde er erhöht ans Holz, wie die Mose die Schlange erhöht hat? Merken wir jetzt etwas? Aha. Also so, wie die Schlange des Mose die Schlangen der Ägypter verschlungen hat, so hat Jesus Christus zuerst jetzt zur Sünde gemacht, nicht? Als zur Schlange gemacht, konnte er andere Schlangen, die ganze Macht der Finsternis, verschlingen. Verstehen wir? Als heiliger Gott, das wäre das unmöglich gewesen. Nur weil das Weizenkorn gestorben ist, sich begraben ließ, war das dem Gesetz Unmögliche möglich geworden. Also, er hat den Tod verschlungen in Sieg, in Ewigkeit. Jetzt alle zusammen, aber wir lassen es. Und das ganze Volk sprach: Ja, Amen, Halleluja. Das machen wir in unseren Herzen natürlich, mindestens. Damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben, liebe Geschwister, haben wir hier mit diesem Wort des Paulus nun erlebt, dass im Alten Testament, was Paulus hier nur mit einem Strich skizziert, dass das Sterbliche verschlungen werde vom Leben, ne? Im Alten Testament in allen Einzelheiten der Vorgänge zur Darstellung gebracht. Modellmäßig. Einmal mit der Schlange des Mose und dem Pharao und so weiter. Das ist das ganze Geschehen ausgebreitet, damit wir das, was dem Paulus gegeben ist, nur mit kurzen Worten hinzuwerfen. Nicht? Und ich ihn frage: Paulus, ja, wie ist das zu verstehen, das zu verstehen, das zu verstehen? Sagt er: Dafür habe ich keine Zeit. Dafür hat Gott das Gesetz, Mose und die Propheten schon gefüllt mit allen Einzelheiten über die Dinge, die ich nur abschließend ergänzend das Wort Gottes vollenden kann. Statt um Detailpläne zu zeichnen und sich mit kleinen Dingen alles zu befassen, da hat er seine Mitarbeiter, er delegiert die Dinge, so macht unser Gott im Original. Aha, wir sind ja dann leider noch nicht fertig, oder zum Glück. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Garantie, dass das alles, was uns da verheißen ist, durch Paulus und vor Paulus in allen übrigen Schriften unseres Gotteswortes, in Einzelheiten, ist der Geist, der uns gegeben ist, die Sicherstellung, dass alles uns geschenkt ist von Gott und wir alles ohne jeden Abstrich eines Tages besitzen werden.
Bitte Kassette wenden.
So sind wir nun alle Zeit gutes Mutes. So, aber erst wann sind wir alle Zeit gutes Mutes? Wenn wir die Dinge nicht nur lesen und überlesen, was da geschrieben steht, sondern jetzt im Glaubensgehorsam sagen, unser alter Mensch zerfällt, und je mehr der zerfällt, wird der Innere erneuert, von Tag zu Tag. Unser alter Mensch ist schon mit Christus begraben worden, vor Gott existiert er gar nicht mehr, also existiert er für mich auch nicht mehr. Ist das eine Befreiung? Und dann haben wir es mit was für einem Gott zu tun, von dem wir auch noch nicht glauben, dem wir auch noch nicht ganz abgenommen haben, dass er alles Böse in unserem Leben gar nicht zurechnet, gar nicht kennt. Warum? Weil er schon vor Grundlegung der Welt das Lamm bereitgestellt hat, mit dem er auf Golgatha mit allen Bösen und allen Übertretungen der ganzen Schöpfung definitiv abgerechnet hat und eine neue Grundlage gelegt hat. Was? Blei, Senkblei. Gestern Abend. Jetzt ist Gott daran, das Senkblei höher zu ziehen. Immer höher. Epheser 2. Schlagen wir auf. Also, nur erst wann sind wir alle Zeit gutes Mutes?
Wenn wir in die Ruhe Gottes eingegangen sind.
Jawohl. Und hier, diese Verheißung, uns im Glauben des Geistes, der uns gegeben ist, in uns Wurzel fassen lassen, gründen lassen und darin leben, in diesen Gottesworten leben. Das sind Glaubenswerke, aber nicht die wir leisten, sondern die Gott zuvor für uns bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln auf den Wegen unseres Herzens. Denn Gott schaut nur das Herz an. Nicht was vor Augen ist und nicht was seine Ohren hören, nicht was seine Augen sehen. Das weiß er schon vor Grundlegung der Welt. Also Epheser 2 jetzt, weiterer Zeuge. Vers 18. Denn durch ihn, Jesus Christus, haben wir beide, Söhne Israels und Nationen, nicht Israeliten, den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Abba. Also seid ihr aus den Nationen, denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Was haben wir gestern Abend gehört? Wie wunderbar anbetungswürdig die Haltung unseres Gottes ist, als sie frechen Mundes und Angesichts ihm kündigen, wir haben einen Bund mit dem Scheol geschlossen und mit dem Tode uns geeinigt. Wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht und die Falschheit zu unserem Bergungsort gemacht. Wie antwortet er? Siehe, ich lege einen Stein in Zion. Aber vorerst ist dieser Stein, den Gott legt in Zion, für die Leute in Zion was? Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Auf festeste gegründet, einen Eckstein.
aus fester Stelle gegründet. So antwortet die Langmut und die nichts zu Böses zurechnende Liebe Gottes solchen frechen Geschöpfen. Indem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Und die einfachste Behausung Gottes im Geist, sogar in der neuen Schöpfung im neuen Jerusalem, heißt eine Hütte Gottes im Geist. Sind wir auf dem rechten Wege? Haben wir uns in die richtige Richtung weisen lassen, wenn wir jetzt die Hütte Gottes etwas näher ansehen? Und zwar nicht nur jetzt, sondern noch in einigen Stunden, die so zusammenkommen. Denn das letzte Gewaltige in dieser Reihe heißt,
wir dürfen gleich wieder einen Blick tun in die letzte Vollendung, heißt, zu meinem Schrecken als Architekt, die meisten wissen schon, was ich jetzt meine, im neuen Jerusalem fand ich keinen Tempel. Was? Was? Ist Jerusalem noch ein Jerusalem, wenn kein Tempel da ist? Ich hätte doch am liebsten als Architekt noch an dem Tempel, dem letzten, herrlichsten mitgebaut. Begreift ihr meinen Schreck? Ne? Ich fand keinen Tempel in ihr, oder mal nur weiterlesen, immer. Denn Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Aha. Für was ist also die Stiftshütte? Niedrigkeit. Abbruch. Der Tempel von Salomo? Herrlich. Der Tempel des Ezekiel? Tausendjähriges Reich? Nur Modell, alle die Tempel. Für Gott, den Allmächtigen selbst. Und den wollen wir doch kennenlernen. Suchet, was wo ist. Droben, das nicht in den Himmel, die vergehen. Über allen Himmel. Christus hat sich gesetzt über allen Himmel, in der Unendlichkeit Gottes, nicht in der vergänglichen Schöpfung. Sind wir mithin versetzt. Also, wenn wir suchen, was droben ist, wo Christus ist, singen sollen, suchen sollen, ja, wo sollen wir uns denn hinstellen, um etwas zu suchen, von dem wir gar keine Ahnung haben? Über etwas zu sinnen, wo wir uns gar keine Anleitung haben dazu. Unmöglich? Sagen wir alle, ja, leider. Ja. Weil wir die Hütte des Mose nicht kennen, weil wir die Ordnung des Tempels Salomos nicht kennen, und noch am meisten, weil wir den Herrlichkeitstempel Ezekiel nicht kennen, wissen wir nicht, wie es um Gott selbst persönlich, den Herrn selbst, was in ihm verborgen ist, an herrlichen Ordnungen, Gegebenheiten, die sind alle Einzelheiten, die sind alle da modelliert, in der Hütte des Mose, Tempel Salomo, Tempel Ezekiel. So. Und dann kann der Geist, der in diesen Dingen die für jedes Geschöpf verborgene Herrlichkeit Gottes und die unendlichen Herrlichkeit, die in Gott vorhanden und verborgen sind, kann der Heilige Geist uns das alles offenbaren. Sind wir dann reich in Gott? Gab es einen prächtigen, sehr geehrten Landwirt, der sagen konnte, Sehne, sei guten Mutes, denn du hast alles im Überfluss. Er baut Scheunen und Kornkammern drauf los. Du brauchst, um gar nichts mehr besorgt zu sein.
habe alles im Überfluss. Wie heißt die Antwort Gottes? Du Tor, heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Und zwar von wem? Nicht von Gott und nicht von Jesus, sondern vom Satan. Der hat den Anspruch. Heute Nacht wird deine Seele. Was heißt das? Und jetzt zusammenfassend, so steht es mit jedem Menschen, der nicht reich ist in Gott. Ja. Reich werden in Gott und in Christo, im Heiligen Geiste, können wir nur, wenn wir die gottgegebenen Schattenrisse, Modelle und Vorbilder im Einzelnen beachten. So, das war jetzt ungefähr die Einleitung. Und jetzt ist 11:05, noch einige Minuten und dann ist die erste Stunde vorbei. Aber da wir ja so traut zusammen sitzen dürfen, habe ich vergessen zu sagen, dass jeder jederzeit eine Frage stellen kann, mich unterbrechen kann. Habt ihr gesehen? Bitte, Brüder, heran. Also. Aber Fragen, die zum Thema gehören. Jetzt. Abschließend für heute das wunderbare Wort Jesu, das gerade dann zum Zeugen missbraucht worden ist, ihn umzubringen. In unserem Thema das wunderbare Wort Jesu, krönt jetzt das bisher Gehörte und sagt uns nicht nur, wie Paulus, wenn diese Hütte, die da abgebrochen wird, ne, für uns Schriftkundige, wir kennen eine Hütte Gottes, die Stiftshütte, Luther, die genau so konstruiert worden ist, zum Abbruch bestimmt. Aber wie? So zum Abbruch bestimmt, dass sie an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden konnte. Wir werden auch noch diese Gesetze hören. Sondern jetzt hören wir auf dem Munde Jesu, was wir eben gelesen haben von Paulus in Epheser 2, dass er spricht von uns, was seien wir? Ein heiliger Tempel im Herrn. Bitte. Nicht nur eine Hütte, Hütte hier, aber Tempel im Herrn, in Herrlichkeit. Eine Behausung Gottes im Geist. Wir. Und da finden wir in Johannes 2, Vers 19, die Zusammenhänge. Damit schließen wir. Und diese Worte Jesu finden sich in allen vier Evangelien. Das ist nicht von ungefähr. Johannes 2, Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brechet diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Liebe Geschwister, blickt einmal zu mir. Aber nicht um zu mir zu blicken, sondern ich bin überzeugt, dass Jesus, als er die Worte gesprochen hat, Handbewegung, brechet ihr diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder Die haben doch falsche Zeugen gewählt. Und was haben die gesagt? Wir haben selber gehört, dass der gesagt hat, breche diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufbauen wieder. Wer hat das gesagt? So, die falschen Zeugen. Und unsere Übersetzer haben nicht gemerkt, dass sie auch falsche Zeugen sind, denn im Griechischen steht nicht wieder aufbauen, sondern auferwecken. Das ist etwas anderes. Hätten Sie etwas merken können, wenn Sie gut hingehört hätten? Aha. Tun wir auch gut, es beim Lesen der Schrift ganz genau zu nehmen. Tun wir sehr gut.
Breche diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn nicht aufrichten, sondern auferwecken. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Aha. Damals schon. Er sprach von dem Tempel seines Leibes. Also, was war nicht gut?
Aber doch Jesus auferweckt. Und nicht Jesus sich selbst, oder Gott und Jesus eins.
Nochmal?
Gott hat doch Jesus auferweckt.
Ja.
Nicht er sich selbst. Ja. Er hat eben gesagt, er hat auf sich gezeigt und ich werde ihn wieder auferwecken. Aufrichten, auferwecken.
Dankeschön. Wer gibt hier Antwort?
Ein und derselbe.
Er hat ja gesagt, er wird im Tempel.
Also, der Sohn spricht, der Vater und ich sind eins. Das war die Antwort. Aber, was steht auch noch geschrieben? Ja, bitte. Jawohl, in der Richtung, jetzt kommt es noch genauer. Aha, aha, bravo, wer sagt das? Wer? Du, bravo. Ich habe Macht, mein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. Stimmt jetzt? Günther, zufrieden? Wunderbar, seht. Unsere Schrift ist ihr eigenes Konversationslexikon, erklärt. Haben wir gerade gehört, auch schon.
Oder ich habe Macht, also
zu lassen und wieder zu nehmen.
Jetzt, wenn wir das noch etwas näher betrachten, als der Jesus am Kreuz hing,
ja,
und dann ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Mhm.
Jetzt eben begriffen wegen dem Tempel. Da hat ja nur Gott ihn verlassen, aber nicht der Vater.
Aha, habt ihr gehört? Alle.
Sehr wichtig hier zu sehen, weil er
als Gott, als Schöpfer, musste er ihn verlassen nach den Gesetzen des Kosmos. Als Gott. Aber hat er ihn als Vater? Unmöglich. Den Sohn? Unmöglich. Vater, jetzt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Geist Jesu, Geist des Vaters. Da kann das Geschöpf nicht dazwischen werfen. Gar nichts.
Vater.
Ja, Amen, Halleluja.
Vergib ihnen.
Vater, aha, vergib ihnen. Stimmt's? Vater und Sohn nie getrennt. Gott sei Dank. Wunderbar. Also, immer noch genauer unsere Bibel lesen. Immer noch genauer. Und Jesus antwortet, nein, Erklärung, Vers 21. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Ah. Sind wir ein heiliger Tempel im Herrn? Eben haben wir es gelesen. Sind wir aber auch die Glieder seines Leibes? Aha. Er aber sprach, und damit schließe ich, vom Tempel seines Leibes. Wo ist der zu suchen? Ein Tempel, der gleichzeitig ein Herrlichkeitsleib ist. Das sind wir. Er unser Haupt, wir sein Leib, seine Glieder.
Er sprach vom Tempel seines Leibes. Das galt vorerst Tempel seines Leibes in Niedrigkeit. Und da hat Gott uns schon, unseren alten Mensch mit ihm identifiziert, unseren alten Mensch mit ihm ans Kreuz hat nageln lassen, mit am Kreuz hat sterben lassen und mit ihm hat begraben lassen. Und jetzt auferweckt, auferstanden, lebendig gemacht im Geiste nach. Halleluja, Amen. Ja, ja, Amen, Halleluja.
Wir müssen weiterfahren bei der Betrachtung der Hütte Gottes unter den Menschen.
Fern kurze Repetition von heute Vormittag. Als ich stichwortartig die Punkte ablese hier. Erstens. Dürfen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Begriff Hütte oder Zelt nach dem wunderbaren Wort in Offenbarung 21, wo wir lesen, neues Jerusalem, neue Himmel, neue Erde, und Gott, der Allmächtige, wohnt in einer Hütte Gottes bei den Menschen. Jetzt in der endlich gekommenen, immer herrlicher werdenden Herrlichkeit, neuen Schöpfung, ist unser Gott glückselig, endlich inmitten seiner geliebten Menschen wohnen zu dürfen. Und wenn es nur eine Hütte ist, in einer Hütte. Zweitens, 2. Korinther 5, Vers 1, Paulus, wenn diese Hütte, jetzt hat das Lied so schön dazu gepasst, ne, dass wir singen durften, wenn diese Hütte abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott, nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung sein, sondern aus Gott. In dem Himmel selbst, im Originalhimmel, das heißt in Gott selbst. Drittens, Johannes 2,19, er sprach vom Tempel seines Leibes. In der Niedrigkeit, Hütte zum Abbruch bestimmt, der Heilige Geist wohnt darin. Aber schon sieht dieser Geist die Hütte abgebrochen, für jeden von uns eine Leiblichkeit an Herrlichkeit seiner Gestalt gleich. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Damals in seiner Niedrigkeit breche diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn auferwecken, nicht aufrichten. Das haben die falschen Zeugen gesagt, dass der gesagt habe, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Auferwecken heißt es im Griechischen. Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Brecht ihr denn ab? Gibt er fast den Befehl. Ich habe Macht, meine Seele zu lassen, habe aber auch Vollmacht, sie wieder zu nehmen. Viertens, Epheser 2, spricht Paulus jetzt von einem heiligen Tempel im Herrn, wir sind, von einer Behausung Gottes im Geist. Gleichzeitig bekundet er in Epheser 2, wir seien der Leib des Christus, der Herrlichkeitsleib des Christus. Und gleichzeitig sollen wir ein heiliger Tempel im Herrn sein. Na, ein Leib ist etwas Bewegliches, wenn ein Leib unbeweglich wäre, Maximalkatastrophe, Leichnam. Aber wenn ein Haus sich bewegen würde, drauf los. Merken wir etwas. Und das ist nun beim Leibe des Christus beides gleichzeitig der Fall, was nun in dieser Schöpfung nicht möglich ist. Der Leib des Christus ist maximal elastisch beweglich, wie nur ein gesunder Menschenleib beweglich sein kann und soll. Wir sollen aber gleichzeitig festgegründet und verwurzelt sein wie ein Fels, ein Haus auf Felsen gebaut. Festgegründet, unbeweglich. Stimmt beides für uns. Aha. Er aber sprach vom Tempel jetzt, von der seiner Gemeinde hier, die 2000 Jahre gerufen und gesammelt und vollendet, jetzt dann. Seine Gemeinde, die da ist, sein Leib, ist gleichzeitig der heilige Tempel im Herrn. So gilt dieses Wort Jesu damals in Niedrigkeit gesprochen. Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Und haben noch eins beachtet: Gott hat uns schon mit dem erniedrigten Jesus Christus identifiziert, als er ans Kreuz gehängt wurde. Unser alter Mensch wurde mit Christus ans Kreuz genagelt, durch Gottes Tat und Vollmacht. Ist mit Christus, unser alter Mensch, am Kreuz gestorben und wurde von Gott mit Christus begraben. Existiert nicht mehr. So. Unser alter Mensch, schreibt Paulus, wisset ihr nicht, dass schon unser Leib, unsere Leiber Glieder Christi sind? Bitte, liebe Geschwister, nehmen wir das mal ganz tief in unser Herz hinein. Fest verwurzelt, beweglich, lebendig und gut gegründet. Dass wir, so wie wir da sind, hier sind mit Haut und Haar, hat Gott auf Golgatha die Rechtsgrundlage so vollkommen geschaffen, dass sogar unser alter Mensch schon ein Glied am Leibe des Christus ist. Rechtsgültig vor Gott und Engel und Menschen. Ob die das verstehen oder nicht, oder sehen oder nicht, ändert an dem Wunderbaren, was Gott da geschaffen und vollbracht hat, nichts.
Die Verheißung Philipper 3,21 für den alten Menschen.
Dankeschön. Philipper 3, 21. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind schon? Danke. Fünftens. Haben wir gesehen, Stiftshütte, Schattenriss, Abbild bis und mit Modell von unserer Leiblichkeit in Niedrigkeit. Beide Hütten können rasch abgebrochen werden. Dann geht es weiter, dann kommt der Herrlichkeitstempel Salomos. Genau die gleichen Ordnungen wie bei der einfachen Hütte, aber jetzt in Herrlichkeit. Die gleichen Ordnungen, nur alles, also was die Maße sind beim Tempel von Salomo, sind alles die doppelten Maße. Ja. Und noch schnell ergänzend, was die Raummaße sind, Höhen, Breiten, Längenmaße, das Doppelte. Was die Zahl der Gegenstände betrifft, waren im Heiligtum 10 Schaubrottische aufgestellt, 5 zur linken und 5 zur rechten. Wie viele Brote waren dann im Ganzen da? 10 mal 12 gibt schwere Rechnung. 120. Wie viele Brüder waren am Pfingsten zusammen? Ja, wenn wir jetzt bei 120 sind, ist nicht schwer, die Antwort zu geben. Wie viele goldene Leuchter? Auch 10. Dann waren, leuchteten wie viele Lichter? 10 mal 7 gibt 70 Lichter. Für jede Nation auf der Erde leuchtet bei Salomo schon ein Licht der Hoffnung.
So könnten wir weiterfahren.
Tun wir es nicht?
Was wir verbinden, eine Bibelstelle gerade. Was wir verbinden, eine Bibelstelle.
Die habe ich jetzt nicht notiert. Dafür, ja, aber ich meine, wir haben ja auch Konkordanzen zu Hause, nicht? Um hier nicht Zeit zu verlieren. Ne? Sehr gute Konkordanzen sogar. Noch nicht genug. Jetzt geistlich, bildlicherweise gesprochen, haben wir vor uns den Ausdruck des Apostels Paulus, dass der Leib des Christus das Wachstum Gottes wächst. Wann hört das Wachstum Gottes mal auf? Also wird es jemals langweilig werden? Stiftshütte lässt Gott jetzt wachsen in die Herrlichkeit des salomonischen Tempels. Noch nicht genug. Der salomonische Tempel in seiner Herrlichkeit wächst jetzt zum Tempel von Hesekiel und da lesen wir: Und ich schaute den Tempel Gottes, groß wie der Bau einer Stadt. Aha. Das Wachstum Gottes geht wachsen, noch größere Herrlichkeit, noch umfassender, noch gewaltiger. Eine herrliche Stadt. Stadt Gottes. Und dieser Tempel des Hesekiel ist schon das Muster für das neue Jerusalem. In welchem aber, wie ich bedauerte, kein Tempel ist. Und jetzt kommt das Großartige. Ich freue mich, dass ich das bedauert habe. Dann habe ich die folgenden Worte wie ein Schwamm aufgesogen. Denn Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Aha. Kann jetzt das Wachstum Gottes wachsen? Aha. Hütte der Niedrigkeit. Herrlichkeitstempel in Israel, Herrlichkeitstempel im tausendjährigen Reich, also der Tempel von Hesekiel, schon ein, wie ein Bau einer Stadt, schon Vorbild, Modell für das neue Jerusalem. Jetzt verstehen wir, warum auch die Herrlichkeit vom tausendjährigen Reich nur 1000 Jahre dauert, also vergänglich ist, weil es nur Modell ist. Und jetzt ist die Stadt da. Und kein Tempel in ihr. Jetzt wird das Letzte offenbar, dass die Dinge, wir werden sie gleich näher ansehen, in der Hütte, bei Salomo, bei Hesekiel, alles, Schattenrisse, Abbilder, Modelle sind von den Herrlichkeiten, die für uns mit Christo in Gott verborgen sind. Droben, wo Christus ist, wir mit Christus verborgen in Gott, außerhalb dieser vergänglichen Schöpfung, in der wirklichen Unendlichkeit, im Originalhimmel haben wir noch gelernt. Und da sollen wir sinnen, was dort ist. Und suchen, was dort ist. Und haben wir gesehen, ja, wo sollen wir suchen und finden können, wenn wir nicht wissen, wo sollen wir da antreten, was sollen wir da überhaupt machen? Antwort: Stiftshütte studieren, Tempel von Salomo studieren, Tempel von Hesekiel studieren, ja, Jerusalem im tausendjährigen Reich, das neue Jerusalem, und dann. Da finden wir alles, was mit Christo in Gott verborgen ist. Ich wiederhole, Achtung, von Gott zur Darstellung gebracht für uns, um es durch den Geist, der uns gegeben ist, uns offenbaren zu können, was für ein Reichtum für uns mit Christo in Gott verborgen ist, wo wir selber drin verborgen sind und geborgen sind. Habe gesagt, Schattenrisse, Abbilder, Modelle, ist das auch ein Wachstum? Wer gibt mir 5 Pfennig für den Schatten von mir? Der ist nämlich weder fest noch flüssig noch gasförmig. Diese eigenartige dunkle Angelegenheit, nämlich ein Schatten, ist wissenschaftlich nicht existenzberechtigt. Warum? Denn alles, was existiert, ist entweder ein fester Körper oder eine flüssige Sache oder eine gasförmige Sache. Etwas anderes gibt es nicht. Gibt es vor Gott auch nichts anderes? Auch ausgerechnet die dunkelste Angelegenheit, das weder noch ist und hat. Nur eine dunkle Angelegenheit. Hat Gott auserwählt, um die herrlichsten, tiefsten Herzensanliegen und Wesenhaftestes der Liebe Gottes ausgerechnet in den dunkelsten Angelegenheiten unseres Gotteswortes zu verbergen. Warum haben wir früher als junge Eheleute mit unseren 7 Kindern an Ostern in unserem Garten Ostereier verborgen? Warum haben wir Ostereier verborgen? Ja, wir Heiden, nicht? Zur
Freude der Kinder.
Verborgen?
Verborgen, die müssen ja suchen.
Aha. Hat das die Kinder gereizt, wenn sie wussten, dass sie sind? Ostereier im Garten verborgen. Aha. Wir sind jetzt Kinder Gottes und was sagt er uns alles, was er alles verborgen hat? Aha. Soll es uns auch gelüsten, auf die Suche zu gehen? Ja. Also müssen wir wohl wissen, wo der Garten Gottes ist. Der ganze Wort Gottes. Ja. Und jetzt noch einmal, ihr Dunkler. Ja. Die dunkelsten Angelegenheiten im Alten Testament, moralisch, ethisch, kriegerisch, oder wie die Dinge alle heißen mögen, was wir lieber in der Bibel gar nicht wissen möchten, ja nicht vermissen würden, dass nicht da wären, hat der Heilige Geist benutzt, um die allerheiligsten, wunderbarsten Tiefen der Liebe Gottes da hinein zu verbergen, aber nicht um sie zu verbergen, sondern um sie uns suchen, fähig gemacht, dass wir sie suchen können und die Dinge geoffenbart bekommen. Finden. Und dann natürlich, wenn dann ein Kind ein Osterei gefunden hat, hat es dann festgehalten oder wieder weggelegt. Aha. Was man dann suchen musste, begehrt, ganz, das sitzt dann.
Da müssen wir aber
so. Oh, du bist ein echter Schwabe. Das muss ich Schweizer feststellen. Das war schon immer so. Also, nein, gehört nicht dir. Das war fünftens. Diese Schatten, nichts. Abbilder, schon mehr als ein Schatten. Ne? Aber ein Modell ist noch mehr als ein Abbild. Und zu dem fünften Punkt gehört noch 2. Korinther 5. Also habe ich schon erwähnt, wenn diese Hütte abgebrochen wird, haben wir ein Haus im Himmel, wir haben gelernt, im Originalhimmel, der nicht von, zu dieser Schöpfung gehört. Und der Originalhimmel ist mit Christo in Gott verborgen, wo auch wir geborgen und verborgen sind. Ja. Das ist die Repetition. Und jetzt können wir hier Licht machen. Wunderbar, dass wir hier im Silberkönig noch so eine prächtige Leinwand zur Verfügung haben. Auch das noch. Da darf ich schon sagen, nicht diese Skizze, sondern diese Zeichnung, diesen Plan hat einer unserer 25 Enkel, der bereits verheiratet ist und vom Beruf Bauzeichner ist und schon zwei Kinder hat, hat er sich die Mühe genommen, alles genau, jetzt genau wie geschrieben steht, maßstäblich aufzuzeichnen. Ich habe dann nur noch etwas geholfen, das farbig darzustellen für eine solche Projektion. Was wir vor uns haben, zuerst ganz kurz, diese Umfriedigung ist die Umfriedigung des Vorhofes. Dieser Raum, also, da blickt man von oben, vom Himmel her, in die Wüste runter, wo diese ganze Anlage von der Seite gesehen, aber ein Längsschnitt und hier ein Querschnitt. Umfriedigung des Vorhofes. 50 Ellen breit, 100 Ellen lang, bildet also im Grundriss zwei Quadrate. In der Mitte des ersten Quadrates ist der Schlachtopferaltar aufgestellt und genau in der Mitte des zweiten Quadrates ist das Zentrum des Allerheiligsten, die Bundeslade, aufgestellt. Und dann zwischen dem Schlachtopferaltar im Vorhof und dem Eingang in die Hütte des Zeugnisses, hier im Grundriss, hier im Längsschnitt und hier dann, müsste man von hier gucken, im Querschnitt. Vielleicht können wir dann da schnell noch umdrehen. Die Hütte 10 Ellen breit und 30 Ellen lang, unterteilt in 10 Ellen Allerheiligstes und 20 Ellen Heiligtum. Dieser Raum ist das Heiligtum genannt und das ist das Heilige der Heiligen, hebräisch und griechisch, von uns das, der Raum des Allerheiligsten, Gegenwart Gottes zwischen den Cherubim, über dem Sühnedeckel, der Bundeslade, in welcher die Gesetzestafeln deponiert waren. Im Heiligtum war erst, wenn man reinkommt, hier ist Osten, orientiert geografisch, Norden, Westen, Süden, also wie man eine Landkarte darzustellen pflegt, nach der, den Himmelsrichtungen. Wir kommen hier herein, rechts schaubrotisch, mit den 12, 2x6 Broten, Schaubroten und Weinkelchen. Also richtig, Tisch des Herrn, Feier des Brotbrechens. Gegenüber dieser Tisch steht im Lichte nicht mehr von Sonne, Mond und Sternen, nicht mehr in einem kosmischen Licht der Erschöpfung Gottes, sondern steht hier im gebrochenen Licht des Geistes. Das sind nämlich die 7 Lichter am goldenen Leuchter. Das Licht des Geistes ist die Gegenwart Gottes selbst. Und da der Finsternis und der Macht der Finsternis verfallene Geschöpfe nicht in das unzugängliche Licht der Gegenwart Gottes treten können, hat die Liebe Gottes was für richtig gefunden? Dann begebe ich mich halt in die Finsternis dieses Kosmos, in Christo, durch Jesus Christus. Also, Gott hat zu Salomo beim Bau des Herrlichkeitstempels gesagt, ich will im Finstern wohnen.
Fortgang auf Kassette 2.